Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, das ist, worum es geht. In Kontakt sein mit jemandem. Und das geht sogar ohne Worte.
Monochord, Kantele, Regenstab, Balafon. Schon mal gehört? Das sind Instrumente, deren Klänge viele von uns vielleicht noch nie bewusst gehört haben und die doch etwas im Menschen berühren können. Den Körper, die Gefühle, vielleicht sogar die Seele. Musik kann trösten, erinnern, beruhigen oder etwas ausdrücken, wofür uns die Worte fehlen. In der Musiktherapie wird genau mit dieser Kraft der Klänge gearbeitet, ohne den Anspruch, perfekt musizieren zu müssen. Darum geht es in dieser Folge von Orden on Air. Zu Gast ist Schwester Katharina Fuchs von der Kongregation der Helferinnen. In ihrer Arbeit als Musiktherapeutin begegnet sie Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Von psychischen Erkrankungen über Demenz bis hin zur Begleitung am Lebensende. Und noch eine zweite Kunst spielt in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Der klassische südindische Tanz. Ein Tanz aus der südindischen Tempeltradition, der über 4000 Jahre alt ist. Mein Name ist Renate Magerl und ich spreche heute mit Schwester Katharina darüber, was Musik im Menschen bewirken kann, warum Klänge manchmal mehr sagen als Worte und wie Musik, Körper und Spiritualität zusammenfinden können.
Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Schwester Katharina, schön, dass ich heute bei dir in Graz sein kann. Du bist Ordensfrau, Musiktherapeutin, Exerzitienbegleiterin und tanzt klassischen indischen Tanz. Wie der genau heißt, wirst du uns später verraten. Ich glaube, ich kann ihn nicht aussprechen, da bin ich auf dich angewiesen. Das ist eine ziemlich spannende und meiner Meinung nach auch außergewöhnliche Kombination. Wie würdest du denn selbst deinen Weg dorthin beschreiben, zu diesen Stationen, Ordensfrau, Musiktherapeutin, Exerzitienbegleiterin, indischer Tanz, das dich ja im Gesamten ausmacht?
Ja, schön, dass du da bist, Renate, dass du gekommen bist. Danke. Ja, ich glaube, das kann man sogar ziemlich chronologisch einordnen. Ich bin als erstes Musiktherapeutin geworden. Das ist so eine Nische, die ich gefunden habe, ein Studium, wo ich den Eindruck hatte, das entspricht mir. Und während ich das studiert habe, habe ich herausgefunden, dass es in Wien, wo ich das an der Musikuni gemacht habe, dass es da am Sportinstitut Kurse gibt für klassischen indischen Tanz. Ich habe davor eine Reise nach Indien gemacht, wo mich tanzende Frauen sehr fasziniert haben. Und dort wurde mir gesagt, das kann man nicht lernen. Und dann habe ich gesehen, da gibt es einen Kurs. Dachte ich, probiere ich, ob ich das doch lernen kann. Und das hat mich dann durch mein Studium sehr begleitet und war auch so ein Ausgleich. Also genau, ich bin sozusagen parallel Musiktherapeutin und auch Tänzerin geworden, also in dem Maß, in dem man das natürlich so hobbymäßig werden kann. Der Tanzstil, nach dem du gefragt hast, heißt Bharatanatyam. Natyam heißt Tanz, Bharata ist auch ein Wort für Land, für das Land Indien. Und genau, ist ein südindischer Stil, der eng verknüpft ist mit der, oder einfach zusammengehört mit der südindischen klassischen Musik. Und ich habe dann nach meinem Studium einige Jahre, also eigentlich recht viele Jahre, gearbeitet und auf diesen, durch diese Jahre der Arbeit mit kranken Menschen eigentlich eine Weiterentwicklung meiner Berufung, wenn ich das so sagen kann, erfahren und habe letztlich die Notwendigkeit gesehen, Ordensfrau zu werden. Da werden wir ja vielleicht später auch noch dazukommen. Und das war praktisch die nächste Station. Und im Rahmen meiner Ordensausbildung hat es begonnen, dass ich mich mehr mit Exerzitien beschäftigt habe. Und dann später habe ich auch die Ausbildung dazu gemacht.
Also es hat sich wirklich alles schön gefügt. Und Musik hat einerseits beim Musiktherapie beim Studium und beim indischen Tanz, das ja ungefähr zeitgleich in dein Leben gekommen ist. Aber wann hat Musik in deinem Leben begonnen, eine wichtige Rolle zu spielen? War das auch schon vor dem Studium ein wichtiger Part in deinem Leben?
Ja, das würde ich schon sagen, lang vor dem Studium. Ich habe eine konkrete Erinnerung, dass mir in der Kirche so langweilig war und ich immer ganz erlöst war, wenn alle wieder zu singen begonnen haben. Das ist so eine Erinnerung wirklich, dass ich nicht viel anfangen konnte mit den Worten und wenn dann gesungen wurde, hatte ich das Gefühl, wieder dabei zu sein. So, also seine frühe Erfahrung. Und meine Eltern haben aber auch schon früh notiert, dass ich sehr auf Musik angesprochen habe. Und es war Gott sei Dank in meiner Familie sehr normal, ein Musikinstrument zu lernen, miteinander zu singen, eigentlich auch vor allem. Und ja, das war immer sehr, sehr gegenwärtig.
Mit welchem Musikinstrument hast du begonnen?
So richtig zu lernen mit Klavier. Und ansonsten haben wir viel gesungen, auch viel Gedichte rezitiert, also so etwas Rhythmisches, ein Umgehen mit Texten, mit Worten, mit Melodien, war immer schon gegenwärtig.
Und du hast ja vorher gesagt, dann hat dich auch der Ruf ereilt, Ordensfrau zu werden. Du bist 2013 in die Kongregation der Helferinnen eingetreten und hast 2021 deine ewige Profess gefeiert. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie war bei dir dieses Gefühl oder diese Entdeckung der Berufung? Warum bist du Ordensfrau geworden? Und dann auch gleich anschließend, hat auch auf diesem Weg Musik und Kunst eine Rolle gespielt?
Ich würde tatsächlich sagen, Musiktherapeutin zu werden war meine erste Berufung. Und ich habe tatsächlich über meine Arbeit so gefunden, das näher ergründen zu müssen, was da passiert. Also, und also mit Musik, mit Menschen zusammenzukommen, über die Musik eine Beziehung aufzubauen und da Sinn zu finden, Begegnung zu erleben, so dass die Beziehung den Menschen Möglichkeiten eröffnet. Vielleicht kann man das so sagen. Da hatte ich immer stark das Gefühl, dass da etwas sehr Besonderes passiert und es war sehr klar, das kann nicht mein Werk sein. Also ich habe parallel auch geistliche Begleitung gehabt, also meine Ordensschwester, die dann später meine Mitschwester wurde, um es vorwegzunehmen, hat mich begleitet. Und es war schon eine Möglichkeit, darauf hellhörig zu werden und die Idee zu bekommen, dass das ein Wirken Gottes sein könnte, dass da eine Rolle spielt. Mir war meine Arbeit wahnsinnig wichtig. Ich habe gemerkt und auch die Rückmeldung bekommen, dass ich darauf ganz viel Lebenszeit und Energie aufwende und ich hätte das aber auch nicht anders leben können. Und dann ist es über klassische Anfragen, vielleicht auch so ein bisschen heteronormative Vorurteile gegangen, dass ich gefragt wurde, ja, und wann findest du jetzt endlich einen Partner? Du musst vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, sonst wirst du keinen kennenlernen und so. Und wann gründest du eine Familie? Also das wurde so ein bisschen in Konkurrenz auch gesehen. Also man kann entweder oder haben. Letztlich hat das bei mir tatsächlich zu einer Auseinandersetzung geführt. Das war ja mir alles auch nicht egal und ich wollte eigentlich schon auch eine Familie haben. Aber ich habe die Fragen letztlich, glaube ich, ernst genommen und mit meiner geistlichen Begleiterin darauf geschaut, was könnte das sein, wie könnte ich meinen Weg finden und habe dann in einigen Etappen, die sie sehr gut begleitet hat, habe ich dann eine Entscheidung erwachsen gespürt, dass es tatsächlich wichtig ist, genau bei den Helferinnen einzutreten, die auch das Charisma haben, für Menschen da zu sein, die durch Krisen durchgehen, also die Schweres erleben. Wir heißen ja Helferinnen der Seelen im Fegfeuer. Das ist ein bisschen wilder, sehr besetzter Name, aber das Fegfeuer sehen wir so eben im Durchgehen durch eine durchaus schwere Situation auch Gott zu erfahren, also sich von Gott begleitet, gehalten zu erleben. Und ich glaube, dieses Bild, dieses Charisma, das habe ich irgendwann mehr und mehr in meiner Arbeit gesehen. Letztlich war es dann auf einer Fortbildung zu Aufstellung, also Aufstellung mit Instrumenten, wo es auch um Generationenarbeit ging, die mit Aufmerksamkeit auf Menschen, die schon verstorben sind, aber doch noch einen Einfluss haben auf Beziehungen, dass ich gesehen habe, hey, das ist ja das Charisma der Helferinnen, ja, die geheimnisvolle Solidarität zwischen Lebenden und Verstorbenen, das ist eigentlich was auch, was ich immer wieder in der Musiktherapie erlebe, dass wir verbunden sind, auch mit Menschen, die schon verstorben sind.
Und du hast dir erzählt, du warst ja vor deinem Ordenseintritt schon ausgebildete, studierte Musiktherapeutin. Und jetzt kannst du das ja so schön ineinander flechten, weil Helferinnen ja berufstätig sind. Du kannst das wirklich gut nutzen, als Ordensfrau Musiktherapeutin zu sein. Aber was genau ist denn Musiktherapie?
Ja, Musiktherapie ist eine künstlerisch-therapeutische Methode, die eben Musik einsetzt, um eine therapeutische Beziehung aufzubauen und zu gestalten. Also die Musik als Medium dieser Therapie wird eingesetzt, um in diese Beziehung zu kommen. Und dafür wird die Musik relativ konsequent verzweckt. Also die hat wirklich genau diesen Zweck, dazu zu dienen. Also die Musik hat einfach diese Aufgabe, bekommt diese Rolle, die Beziehung mitzugestalten, auch Kommunikationsmittel zum Beispiel zu werden oder als Drittes da zu sein, sodass zwei Menschen ein bisschen gefahrloser miteinander in Kontakt kommen können, weil man sich ja über die Musik unterhalten kann, weil man sich über Töne unterhalten kann, die man gemacht hat oder die man gehört hat. Und das kann recht nützlich sein, wenn eine Patientin zum Beispiel nicht einer Therapeutin sagen muss, ich mag dich nicht, sondern sie auch sagen kann, ich finde diese Musik ganz, ganz schrecklich. Das kann erleichternd sein, zum Beispiel.
Ich habe es ja ganz spannend gefunden. Ich habe dich ja ursprünglich angefragt zum Thema Ordensleute und Kunst. Mhm. Und du hast ja dann gesagt, nein, aber es geht ja gar nicht um die Kunst. Es geht nicht um das Perfektsein. Ist das genau in der Musiktherapie auch das Wichtige, dass es nicht perfekt sein muss, sondern dass es einfach Musik ist, so wie sie gerade ist?
Ja. Ja, es geht vor allem auch darum, dass Musik für alle ist. Die Musik gehört allen, sie gehört nicht den Berufsmusikern. Und gleichzeitig habe ich eine große, große Hochachtung vor den Berufsmusikern, die die Musik eben perfekt und beseelt und ganz individuell interpretieren. Also ich will damit gar nicht schmälern, dass Kunst dann richtig zum Strahlen kommt, wenn man das Handwerk perfekt sozusagen beherrscht, ja, oder es für sich vollendet. Und bei der Musiktherapie, ich bin auch nicht so sicher, ob es die Musiktherapie geben könnte ohne die professionalisierte Musik, ja. Also das ist schon, es ist schon im großen Ganzen auch einer Musikwelt, dass die Musiktherapie auch entstehen konnte oder wir sie machen können. Alle haben ja auch einen bestimmten Musikbegriff, der für sie verbunden ist, auch mit Musik, die sie hören und die dann natürlich verschieden auch kommerziell zu ihnen kommt. Ja. Und ich glaube, ich habe dann das Privileg, den Schwerpunkt darauf zu setzen, dass Musik ein Phänomen ist in Raum und Zeit, das allen zugänglich ist. Und ich kann mit verschiedenen Instrumenten zum Beispiel zu den Patienten kommen und kann anbieten, wollen Sie mal probieren, dieses Instrument zu spielen? Und manche probieren das dann aus und sind überrascht, dass sie Töne machen können. Und die Kunst, von der ich mich ja zuerst vorsichtig abgegrenzt habe, auch im Sinne der Hochachtung von denen, die auch ihr Leben wirklich hingeben, um Kunst zu machen und die zu unserer Musik, also meiner Musik und eines Patientenmusik zum Beispiel gemeinsam, da würden die vielleicht nicht den Eindruck haben, dass wir da Kunst machen. Und mit einem gewissen Recht, ja. Also ich sehe da vielleicht die Kunst darin oder meine Aufgabe, meine künstlerische Aufgabe darin, herauszuhören, wo da etwas drinnen ist, woraus man Kunst schafft, ne? Oder wo ein kunstvoller Moment ist, vielleicht so, ja. Also wo der kostbare Moment ist in dem, was wir da tun.
Du bist ja jetzt gerade auch vom Krankenhaus gekommen. Kann man sich das so vorstellen, du gehst zu den Patientinnen, hast 3, 4 Instrumente mit, spielst dann auch selbst oder ist gleich der Patient, die Patientin an der Reihe? Oder wie läuft so eine Therapie ab?
Sehr individuell. Ich habe heute eine Gitarre in einem Tragesack am Rücken gehabt und in meinem Arm eine Kantele, so ein Saiteninstrument, das pentatonisch gestimmt ist. Das ist eine Stimmung, die praktisch keine Dissonanzen hören lässt, wenn man mehrere Saiten anspielt. Ja, es klingt sozusagen immer gut. Es klingt immer harmonisch. Und dann kann ich dieses Instrument jemanden hinhalten und behaupten, es gibt da keine falschen Töne. Also ich finde, es gibt überhaupt keine falschen Töne und ich habe auch gern Musik, die dissonant klingt, aber es ist für manche nicht so leicht zu hören, wenn sich Töne reiben. Und hier kann ich versprechen, wenn Sie an diesem Instrument etwas probieren, dann werden sich die Töne nicht so stark reiben. Sie können das sicher so spielen, dass es für Sie harmonisch klingt. Diesen Satz denke ich mir dazu, wenn ich sage, Sie brauchen das nicht lernen, Sie können das spielen. Und im guten Fall, der auch überraschend oft eintritt, streckt ein Patient dann die Hand aus und probiert das wirklich spontan aus. Mhm. Ja, ich biete das an und ich freue mich, wenn das so ist, aber ich zwinge natürlich niemanden oder versuche nicht zu sehr zu suggerieren, dass man das tun soll. Es ist natürlich jedem überlassen und manche wünschen sich, dass ich für sie spiele und das mache ich dann. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass das Patienten sind, die ich an ihrem Bett großteils besuche, wo ich also in die Privatsphäre hineinkomme und dann noch wichtiger ist, dass ich natürlich auf die Wünsche eingehe und auf die Bedürfnisse. Also auf die Bedürfnisse gehe ich immer ein. Wenn aber jemand schon aus einem gewissen eigenen Entschluss zu mir in einen Musiktherapieraum kommt, dann traue ich mich ein bisschen mehr herauszufordern, zum Beispiel.
Ich habe von so ganz exotischen Musikinstrumenten gelesen wie, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Monochord, Regenstab, Balafon, Metallophon.
Ja.
Was ist denn das alles?
Ja, das sind großteils Instrumente, die aus dem Orff-Instrumentarium kommen. Das Xylophon.
Das kennt man auch aus der Schule, die Orff-Instrumente.
Genau, ja. Also ich glaube, im 20. Jahrhundert war das eine Entwicklung auch aus der Reformpädagogik, dass man Musik mehr und mehr in einer Breite Kindern zugänglich machen wollte und hat man dieses Instrumentarium erfunden oder eingerichtet, so dass es Stabspiele einfach gab, die auch viele Kinder gleichzeitig spielen konnten, ohne einen ganz langen Lernweg zu haben. Und das hat viel Eingang auch in die Musiktherapie gefunden. Und so ist das sozusagen eine Art, ein musiktherapeutischer Brauch, den wir haben, dass wir diese Instrumente verwenden. Das ist aber nicht Gesetz. Also man kann ganz unabhängig vom Instrumentarium Musiktherapie machen. Das Entscheidende ist, dass ich mein Instrumentarium kenne. Mhm. Ich finde auch heute spannend, auch ein bisschen zu hinterfragen, woher kommt denn die Idee dieses Instruments? Also wenn ich ein Balafon verwende, ein Balafon ist, das habe ich da in meinem Raum drüben stehen, das ist ein pentatonisch gestimmtes Xylophon. Und das kommt aus, also ich weiß, dass es im Senegal gespielt wird zum Beispiel, aber wahrscheinlich in verschiedenen afrikanischen Staaten wird man das finden in der Kultur. Und ich finde das ganz gut, heutzutage auch zu hinterfragen, warum spielen wir denn auf sowas? Ja? Mhm. Und welche Wurzel gibt es dazu, die wir dann eigentlich auch kennen sollten? Und sich bewusst zu sein, dass ich da eine afrikanische Wurzel habe in der Musik, die ich anbiete. Und was war noch der Regenstab? Genau, der Regenstab ist ein ausgehöhlter Kaktus, wo die Stacheln nach innen geschoben sind und dann so eine Art Leiter bilden. Und dann sind da kleine Kugeln, die durchrieseln und aufgehalten werden von diesen Stacheln. Und dadurch kommt so ein Rauschen zustande, also ein Plätschern und ein Rauschen und ähnliches Geräusch, genau.
Aber wären auch so klassische Instrumente wie Geige oder Klarinette möglich?
Auf jeden Fall. Also ich muss es spielen können und ich muss mein Instrumentarium gut kennen und halt auch wissen, zum Beispiel, also wenn ich jemand meine Klarinette anbiete, Das ist vielleicht so die Frage, ja, also wie nehme ich die Verantwortung, dass dann, also den Patienten gut zu erklären, wie sie den Ansatz finden, um sie auch zu spielen, damit sie nicht nur frustriert werden. Aber also ich kenne Musiktherapeuten, die der Überzeugung sind, das braucht vor allem eine große Bassgeige im Musiktherapieraum. Mhm. Ohne die braucht man gar nicht anfangen, weil diese starken Schwingungen, die Bassgeige im Korpus vermittelt, also am Korpus spürbar macht, die sind ganz wichtig. Also, die Meinung gibt es auch.
Ja. Okay, also ist alles möglich.
Ist wirklich alles möglich, genau.
Jetzt hast du Korpus gesagt und Musik macht ja auch was mit unserem Leib, mit unserem Körper. Was passiert im Körper von den Menschen, die diese Musiktherapie in Anspruch nehmen, wenn man Klänge, Gesänge oder Rhythmen hört? Was bewirkt das? Was macht das aus?
Ja, was passiert? Ich denke, was wir erleben, ist ein Phänomen von Resonanz, also das Phänomen Resonanz, dass wir mitschwingen auf unterschiedlichen Ebenen. Also wir sagen das so im übertragenen Sinn, wenn wir vielleicht ein Gefühl haben von beschwingt werden, wenn wir eine Musik hören, aber ich glaube auch auf rein physiologischer Ebene passiert das einfach. Also wir bestehen zu einem großen Teil aus Wasser, das beweglich ist. Also ich glaube tatsächlich in unseren Zellen passiert ein Mitschwingen. Also es passiert ein Schwingen der Membran, ein Trommelfell, also Membran des Trommelfells. Und wir sind Körper, wir sind Leib, wir sind sozusagen auch ein Korpus im wahrsten Sinne des Wortes, der die Schwingung eines anderen klingenden Körpers aufnehmen kann. Und das passiert zuerst einmal. Und ich glaube, diese Schwingung, die wir verspüren, die wird gedeutet. Und dann gibt es eine Schwingung, die etwas Angenehmes in uns anstößt. Und dann finden wir eine Musik schön. Es gibt vielleicht etwas, was uns unangenehm berührt. Dann merken wir, diese Musik mag ich nicht. Oder vielleicht sogar, da triggert mich etwas. Genau, also es kann dann, das ist dann ein Prozess, der weitergeht, wo wir eben unsere Deutung dazu finden.
Ich denke mir auch immer, also Musik, wir alle verbinden so viel mit Musik. Man hört ein Lied und denkt sofort an einen bestimmten Urlaub oder eine bestimmte Erinnerung. Musik begleitet unser ganzes Leben. Wir haben Musik, wie du vorher gesagt hast, im Gottesdienst und man freut sich drauf. Wir haben Musik bei Begräbnissen, bei der Hochzeit, bei der Taufe. Überall ist es irgendwie präsent. Und man kann eben mit Musik oft Dinge ausdrücken, die man in Worte wahrscheinlich nicht so leicht fassen kann. Deshalb gibt es ja auch Liebeslieder und traurige Lieder und alles Mögliche. Warum fällt es eben Menschen leichter, sich ein Lied zu wünschen oder selbst zu musizieren, als über Probleme, schwierige Themen zu sprechen?
Das ist eine sehr gute Frage. Warum fällt es ihnen leichter, sich ein Lied zu wünschen, als über sich zu sprechen? Ich glaube, das Lied gibt es schon. Das Lied ist ein bisschen weiter weg. Ein Lied, das man kennt und sich wünscht, das ist höchstwahrscheinlich ein Lied, das man schön findet. Das findet man vielleicht schöner als die eigene Wirklichkeit. Und eben das Lied ist schon fertig rund. Das Lied ist schon etwas, was man nennen kann, was schon, das gibt es schon. Und mein eigenes nach draußen bringen, das ist ein Prozess, der noch nicht geschehen ist, vor dem fürchte ich mich vielleicht ein bisschen und der verlangt mir etwas ab. Ich erlebe in der Musiktherapie auch, dass zuerst jemand sich ein Lied wünscht und ich finde es dann sehr berührend, wenn danach eine Erzählung dazu kommt. Vielleicht, wenn das Lied verklungen ist. Manchmal ist das so, dass die Menschen dann sagen, ich wollte das hören, weil das lässt mich denken an. Und dann kommt etwas von dem, das nach draußen bringen, was eigentlich in ihnen ist, was die eigene Geschichte ist.
Also es ist oft eine Brücke vielleicht, um zu beginnen, über etwas Schwieriges zu sprechen, was einem gerade beschäftigt.
Genau, genau. Kann dann das, was zuerst unsagbar war, so wie ein Symbol finden, ja. Also wir sprechen dann von Symbolisierung, dass man etwas benennen kann, was vielleicht vorher nur ein unangenehmes Gefühl war, das man aber nicht, das gar keinen Namen hat. So ungewiss ist es, so unangenehm vielleicht auch. Musik.
Du arbeitest ja in der Musiktherapie mit sehr verschiedenen Menschen. Unter anderem habe ich gelesen, du hast über 10 Jahre mit psychisch kranken Menschen gearbeitet. Wie kann Musiktherapie hier helfen oder welche Erfahrungen hast du mit psychisch kranken Menschen gemacht und der Musiktherapie?
Ja, sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen, sehr berührende Erfahrungen. Ich glaube, es kommt dort tatsächlich zum Tragen, dass Musik auf einer anderen Ebene anspricht und auch einen Ausdruck ermöglicht als Worte, dass die Worte oft Missverständnisse hervorrufen, dass man Worten nicht so genau trauen kann, habe ich oft erlebt. Also gerade wenn jemand in einem psychotischen Erleben drinnen ist, dass es da eigentlich, dass man da mit Worten, mit Gesprächen nicht so recht zu Rande kommt. Und dass also das Geschehen woanders ist, also so wie man vielleicht fragen würde, wo spielt die Musik? Ja, die spielt auf einer Ebene vor der Sprache. Also jetzt, wenn wir die Entwicklung eines Menschen anschauen, dann gibt es eine vorsprachliche Ebene, also in der Entwicklung noch als kleines Baby, als Säugling, lang bevor die Worte kommen, erleben wir ja schon ganz viel. Und eine Weise, auf psychische Krankheiten zu schauen, ist auch, dass auf einer ganz frühen noch, also sehr, sehr frühen Entwicklungsebene eine Störung passiert, etwas nicht gut war und sich dort etwas verhakt, könnten wir mal so sagen vielleicht. Ja. Und die Musik hat die Möglichkeit, uns in ganz tiefen Schichten zu berühren. Also es kann ein Klang mir ein Gefühl geben, das ich vielleicht schon als Baby hatte, vielleicht noch bevor sich da was verhakt hat. Ja, also vielleicht kann mich die Musik leiten an einen inneren Ort, wo es noch gut war. Das ist, was manchmal, also manchmal kann man das vorsichtig versuchen nachzuzeichnen, wenn man auf so einen musiktherapeutischen Prozess schaut, dass da jemand zum Beispiel, du hast das Monochord angesprochen, dass jemand beim Klang eines Monochords, das heißt eines Saiteninstruments, das einen sehr einhüllenden Klang hat, einen sehr tragenden Klang auf nur einem einzigen Ton im Grunde, aber der sehr schwingt, der die Obertöne hören lässt, dass da jemand ein Gefühl hat, ah, letztlich bin ich doch getragen, letztlich bin ich sicher. Da haben wir die Fantasie, nachdem der Gehörsinn auch einer der ersten ist, die sich entwickeln, dass das ein ganz frühes Erleben sein könnte von getragen sein, sicher sein, vielleicht sogar noch im Mutterleib, bevor Beziehungsprobleme angefangen haben, bevor ich nicht bekommen habe, was ich in der Beziehung gebraucht hätte. Ja, also es ist eine Sichtweise, dass man mit Musik so an ein Entwicklungsfenster kommt, wo da etwas gut werden kann, wo ein Vertrauen vielleicht wiedergewonnen werden kann.
Du hast ja auch mit Wachkoma-Patientinnen und Patienten gearbeitet, mit Menschen mit Demenz und auch mit Menschen im Hospiz- und Palliativbereich. Mhm. Das sind ja auch drei sehr herausfordernde Stationen, also Wachkoma-Patienten, wo man jetzt so auf den ersten Blick davon ausgeht, dass die Personen ja gar nicht reagieren. Aber ich denke mal, sie tun es trotzdem. Du wirst uns dann noch, glaube ich, noch was dazu sagen. Bei Menschen mit Demenz, wo man auch oft davon ausgeht, dass sie so in ihrer eigenen Welt sind, unter Anführungszeichen. Und Menschen im Hospiz- und Palliativbereich, die halt auch an einer sehr schwierigen Station im Leben stehen, wo es halt dem Ende nahe geht. Was hast du da erlebt oder wie gehst du auch da um? Das sind ja doch sehr herausfordernde Situationen.
Ja, mit Wachkoma-Patienten kann es tatsächlich sein, dass jemand gar nicht reagiert, dass ich monatelang mit jemandem arbeite. Ich denke gerade an eine Patientin mit einem sehr schweren hypoxischen Hirnschaden, die keine Reaktion eigentlich zeigt. Da habe ich manchmal die Idee, dass sie in die Richtung schaut, wo ich ein Instrument anspiele, aber das lässt sich gar nicht reproduzieren. Wenn ich das wieder mache, schaut sie nicht wieder hin. Ja. Und ich dokumentiere wöchentlich im Dekurs, was ich gemacht habe, und die Patientin zeigt ansatzweise eine Orientierungsreaktion, die sich nicht reproduzieren lässt. Das schreibe ich dann auch hinein. Und da ist meine Idee dazu, dass die Patientin wohl hört, was geschieht, dass sie wahrnimmt, was um sie passiert und in ihrer Wahrnehmung da möglicherweise die Dinge einen Sinn haben, ohne dass ich das jetzt unbedingt auch kontrollieren muss. Und ja, da hat das unter Umständen was, da muss man daran glauben, dass es einen Sinn hat, vielleicht auch, ja. Mhm. Und also genau. Es gibt dann auf derselben Wachkoma-Station gibt es auch zum Beispiel das Erleben von einem Menschen mit Locked-In-Syndrom. Da erinnere ich mich an einen jungen Mann, der alles verstanden hat, alles einordnen konnte, auch seine Wünsche eigentlich versucht hat zu sagen, mit den Augen zu kommunizieren. Also zumindest Ja und Nein konnte man dann ablesen. Aber wo das natürlich eine eigene Komplexität hat, mit jemandem zu sein, der nicht spricht und den dann trotzdem als erwachsenen Mann anzusprechen und mit seinen Bedürfnissen. Ja, also da ging es dann oft darum, zum Beispiel ihm die Musik vorzuspielen, die er mochte, ja, und ihn dann so einen Teil auch seiner Kreativität leben lassen, indem ich das für ihn zur Verfügung stelle. Ja, dann Demenzpatienten. Ja, ich liebe meine Demenzgruppen, also ich liebe alle meine Patienten, aber in den Demenzgruppen finde ich es manchmal auch sehr besonders, wie das immer wieder so ist. Jetzt, also ich habe auf einer Demenzstation Patienten, die ich größtenteils jetzt schon lange kenne und wo ich ungefähr weiß, welche Lieder sie auswendig wissen. Und wie das wieder und wieder abrufbar ist und dann wieder für 1,5 Minuten oder wie lang die 4 Strophen halt dauern, die wir singen, die Welt in Ordnung ist. Und man spürt, dass die Menschen sich wieder auskennen in sich, ja, und auch das Erleben haben, ich weiß was, ich kenne was. Also, ja, 3 Strophen singen können von Im Märzen der Bauer oder Kein schöner Land in dieser Zeit, ja, also einfach die Volkslieder, die man kennt und sie dann kurz danach noch ansprechen können. Ja, das wissen sie, sie kennen das und die sagen dann, ja, natürlich kann ich das. Also, das ist so ein, da kommt mir vor, ich kann da mit der Musik wirklich eine Insel schaffen in einem großen, chaotischen Ozean manchmal. Ja, und ansonsten hat es auch da oft ein, es ist oft ein, die Kunst scheint mir auch die Momente zu finden, wo wieder etwas zusammenpasst, wo etwas gut ist, ja, wo man etwas wiedererkennt, wo eine Schönheit zu erleben ist, eine Freude über ein Lied, dass man etwas wiedererkennt. Und die Patienten erinnern damit dann auch teilweise, also wahrscheinlich viele, aber teilweise können sie es dann auch in der einen oder anderen Weise äußern, dass dann auch Erinnerungen auftauchen, die gut sind, aus einer guten Zeit in der Kindheit. Ja, das so. So stärkende Momente dann auch.
Ich mir gut vorstellen, ja.
Leben, genau.
Und im Hospiz- und Palliativbereich ist wahrscheinlich nochmal anders, oder?
Ja, durchaus. Das ist vielleicht am ehesten so, wo ich ein bisschen Wunschkonzert mache, wo ich, also ich rede bei all diesen Patienten nie viel von Therapie. Mhm. Es kann aber passieren, dass ich ein Angebot mache, dass ich einfach sehr global frage, mögen Sie eine Musik? Und dann wird gesagt, ja, und zwar dieses Lied. Und es kann dann sein, dass wir von jetzt auf gleich von einem Lied, das ich vorgespielt habe, in eine tiefe Biografiearbeit kommen, weil mir der Mensch dann erzählt etwas, was jetzt in dieser Phase des sich verdichtenden Lebens bedeutsam ist, dass wir an Themen kommen, die da noch wichtig sind, drüber zu sprechen. Und manchmal ist es auch eine willkommene Ablenkung von dem, worum es gerade geht. Ja, also manchmal ist es auch toll, Musik zu haben, die sowas ganz anderes ist als eine unheilbare Krankheit, an der man bald sterben wird. Und dann will man über gar nichts reden und sich möglichst Musik wünschen, die nur schön und heiter ist. Und manchmal habe ich auch die Funktion derer, zu der man Nein sagen kann. Also zu der man sagen kann, nein, das will ich nicht, gehen Sie. Zu allen anderen darf man das eh nicht sagen. Die Ärzte, die Pflege darf nicht weggeschickt werden und mich darf man wegschicken.
Das hältst du dann auch gut aus?
Ja, das finde ich sogar sehr, also ich finde, da liegt auch was drin, ja, die sein zu können, zu der man Nein sagen darf.
Gab es in deiner Arbeit einen Moment, wo du sagst, boah, der hat mich ganz besonders berührt, oder wo du wirklich sagst, wow, du hast gemerkt, was Musik wirklich in einem Menschen bewegen kann? Also wirklich so ein Moment, der dir ganz stark in Erinnerung geblieben ist.
Ja, da fällt es mir sofort schwer auszuwählen. Ein Moment, den ich stark in Erinnerung habe, mit dem habe ich mich dann auch ein bisschen beschäftigt, auch in einem Nachdenken darüber, habe auch einen Artikel darüber geschrieben, wo ein Patient beschrieben hat, dass er die Herrlichkeit spürt und dass die Herrlichkeit, die er da in dem gemeinsamen Spiel mit mir gespürt hat, wie er sagt, dass das für ihn heißt, er ist nicht allein. Das war irgendwie ein besonderer Moment mit einem sehr schwer kranken Menschen, der also wirklich große Probleme hatte und sich sehr schwer getan hat, sich auf was auch immer einzulassen. Und da war das was Besonderes, mit ihm zu erleben, da geht was auf, wo er sich sicher fühlt, gehalten fühlt und spüren kann, er ist nicht allein. Und sonst, mir fallen so viele besondere Momente jetzt ein. Ja, mir fällt eine Frau ein, deren Sohn sich suizidiert hat, sehr schwierig, und wo mir vollkommen ist, sie kann mit der Musik zur Ruhe kommen, zu sich kommen. Aber da käme ich jetzt ins Erzählen, ins Aufzählen. Also es ist wirklich sehr, ich finde das fast ein bisschen ungerecht auswählen zu müssen, weil ich auch so den Patienten so dankbar bin für diese Momente. Mhm. Es ist auch ein, vielleicht kann ich doch zusammenfassend sagen, was ich so ganz besonders finde, immer wieder, oder was mich da auch so dankbar macht, ist, dass mir sehr bewusst ist, in diesem, also Therapeutin sein für Menschen, die im Prinzip ja Hilfe suchen, da ist mir sehr bewusst das Machtgefälle, das das ausmacht. Mhm. Dass ich ja im Grunde viel mehr Macht habe als jemand, der zu mir kommt und diese Musiktherapie annimmt. Und die ganz kostbaren Momente sind immer die, wenn ich merke, jetzt ist dieses Machtgefälle aufgehoben. Jetzt erleben wir beide gleichermaßen, dass da etwas lebendig ist, dass da etwas möglich wird in der Musik, in einem gemeinsamen Erleben, eine Begegnung. Mhm. Ja, vielleicht war ein so ein Schlüsselmoment auch in einem Schnupperpraktikum, das ich gemacht habe auf die Zulassungsprüfung hin für das Musiktherapiestudium in einer Einrichtung für schwerstbehinderte Menschen, wo ich gemerkt habe, ich kann mit jemandem kommunizieren, ohne dass wir Worte sprechen. Mhm. Also ich habe das Praktikum gemacht, weil ich es gebraucht habe, weil das verlangt war in dem Portfolio, das man für die Zulassungsprüfung bringen musste. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, das ist, worum es geht, in Kontakt sein mit jemandem. Und das geht sogar ohne Worte. Ich glaube, ich habe nur irgendwas gesummt, oder da war auch nicht sehr viel fassbare Musik darin. Aber diese Begegnung, das ist das ganz besonders Berührende.
Weißt du eigentlich, wie viele Musikinstrumente du spielst? Hast du schon mal gezählt?
Also ja und nein. Also ich gehe davon aus, dass man die meisten Instrumente spielen kann, ohne dass man sie lernen muss. Also von daher ist die Zahl Gott sei Dank nicht allzu begrenzt. Aber mein erstes Instrument ist das Klavier. Ich gehe meistens durch eine Institution praktischerweise halt mit einer Gitarre. Und am meisten verlassen kann ich mich auf meine Stimme. Also vielleicht würde ich so sagen, es sind drei Instrumente, genau, die so meine sind.
Und dann hast du noch zahlreiche Instrumente, wo du sagst, die man eigentlich gar nicht falsch spielen kann.
Ja, also ich meine, dann gibt's natürlich auch Blockflöten, die man studieren kann und deren Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft ist in der Volksschulblockflötenmusik. Ich habe bezeichnenderweise vergessen zu erwähnen, dass die Blockflöte eigentlich noch vor dem Klavier war für mich. Ja.
Das ist oft der Start der Musik.
Genau. Und das ist eigentlich fast ein bisschen schade für die Blockflötistinnen und Flötisten. Also die machen richtig tolle Kunst auf diesen kleinen Instrumenten. Also da würde ich zum Beispiel auch sagen, das habe ich zwar geübt für die Aufnahmeprüfung, aber da kann man noch viel mehr ausschöpfen. Also da würde ich nicht sagen, dass ich das spiele.
Mhm.
Ja.
Zu Beginn haben wir auch über den traditionellen indischen Tanz gesprochen.
Mhm.
Dieser Tanz stammt aus der Tempeltradition Südindiens und ist über 4000 Jahre alt, habe ich gelesen. Du hast dann schon erzählt, du bist während des Studiums da aufmerksam geworden. Erzähl uns ein bisschen was macht dieser Tanz besonders und was fasziniert dich so daran?
Mhm. Ja, ich glaube, was mich als erstes fasziniert hat, ist die Geometrie und Rhythmik, die da zu erleben ist. Also die Formen oder die Rauminterpretation, die eine Tänzerin schafft. Also es sind sehr festgelegte Formen, sehr klar festgelegte Bewegungen, die auch ganz klar zugeteilt sind, ganz bestimmten musikalischen Einheiten. Also da improvisiert man nicht, ja, sondern man lernt eine Choreografie ganz genau auf einen Rhythmus. Und das erlaubt eine besondere Exaktheit und damit also geometrische Formen, die sichtbar werden und die spürbar werden. Ich glaube, dass ganz viel in dem Tanz, ganz viel Faszination für mich jedenfalls darin besteht, wenn ich einer Tänzerin zuschaue, dass ich in meinem Körper spüre eine Spannung, ein Gleichgewicht, also eine gehaltene Balance bei einem großen Sprung oder einer Drehung, also eine Dynamik, die da ist, ja, und ich glaube, dass das auch ist, was beim Publikum insgesamt ankommt, ja. Also ich habe auch manchmal von Performances Rückmeldungen bekommen, die wahrscheinlich damit zu tun haben, ja, also dass Menschen in sich ein Potenzial spüren,
mhm.
Das vielleicht gar nicht so viel zu tun hat mit dem, was ich jetzt wirklich gemacht habe, aber sie spüren etwas, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlüssig klingt.
Also dieser Tanz folgt einer sehr strengen Ordnung?
Einer sehr strengen Ordnung, und in der Ordnung geht eine Freiheit auf. Also eine starke Ordnung zu haben, bedeutet, dass ich mich in einer Bewegung, die ich machen muss, weil das so vorgeschrieben ist, ich mich darin auch dann ausbreiten kann. Ja, also wenn ich in eine starke Kniebeuge gehen muss, zum Beispiel mit ausgestellten Knien, dann gibt es einen Punkt, wo ich darin dann auch mein Gleichgewicht finde.
Mhm.
Und das kann sich dann auch gut anfühlen. Also vorzugsweise, wenn ich es gut trainiert habe. Ja, also es ist auch ein Prozess, den man da im Üben durchläuft, um die Form wirklich sich zu eigen zu machen. Und dann ist es aber auch eine, in der man sich wohlfühlen kann und in der man ankommen kann.
Mhm.
Und der Rhythmus ist auch ganz klar. Und wenn ich eine ganz klare Vorschrift habe und ihr folge, wie lange ich in welcher Bewegung bleibe, dann kann das eine starke Dynamik und gleichzeitig eine Klarheit haben, in der paradoxerweise eine Ruhe liegt. Ja, also ich bin dann vielleicht maximal gespannt und durchaus angestrengt sozusagen, also mit meiner ganzen Kraft drin, und erlebe eine große Klarheit, die mir dann eigentlich, also Entspannung gibt, stimmt jetzt auch wieder nicht, weil die Spannung gebe ich ja nicht auf, ja, aber es ist ein Ruhen in der Bewegung, ja.
Da sind wir jetzt schon sehr stark in der Kunst.
Ja.
Jetzt sind wir bei der Kunst gelandet.
Stimmt. Ja, es ist eine hohe Kunst, und da ist mir natürlich auch wichtig zu betonen, dass ich das sehr nebenbei gelernt habe und natürlich nicht auf dem Niveau, zu dem man hinkommen kann. Also in Südindien hat der Bharatanatyam einen Stellenwert wie bei uns das klassische Ballett. Und das kann man ungefähr vergleichen. Ja? Also man kann ja auch bei uns Ballett als Hobby machen und dann weiß man ganz genau, was man daran mag und weiß auch, dass man so jetzt nicht auf die Bühne gehen wird oder halt auf eine Bühne, wo es passt. Genau. Der andere Aspekt, also ich habe jetzt den Aspekt stark geschildert beim indischen Tanz, der wo dieser reine rhythmische Tanz ist. Es gibt dann auch den erzählenden Tanz, der auch Mythologie dann vermittelt. Da geht viel über die Mimik und über auch sehr klar festgelegte Handstellungen. Und genau, das hat dann eine etwas lyrischere Form und ein Erzählen. Und das ist auch sehr faszinierend. Aber ich glaube, was mich als erstes angesprochen hat, war diese Geometrie und das Ruhen in der Bewegung.
Wann kommst du da dazu, das zu tanzen? Tanzt du das alleine oder hat man da eine Gruppe, mit der man das tanzt?
Ja, ich übe für mich alleine, so gut ich kann. Und für mich ist ein besonderes Geschenk, dann mit Kolleginnen immer wieder mal zusammenzukommen. Also meine Tanzlehrerin in Wien ist Radha Anjali im Nathya Mandir, Kulturzentrum Nathya Mandir. Und da gehe ich hin und wieder in eine Tanzstunde und kann das dann in der Gruppe wieder erleben. Und sehr, sehr selten kommt es auch dazu, dass ich einen Auftritt habe, dann ist es natürlich auch ein schöner Anlass, sich intensiv zu beschäftigen und darauf hinzuarbeiten.
Schön, na vielleicht sehen wir dich ja mal. Und jetzt kommen wir wieder zum Körper. Wir haben bei der Musiktherapie über den Körper gesprochen, wir haben jetzt beim Tanz sehr viel über Körperbeherrschung auch gesprochen und auch da der Körper ganz wichtig. Und auch im Gebet spielt der Körper eine große Rolle. Warum ist der Körper für Spiritualität deiner Meinung nach wichtig?
Ja, weil das Leben im Körper stattfindet. Ja. Also ich glaube, von Sebastian Beinerdat habe ich den Satz gelesen, der Körper ist der erste Ort der Gottesbegegnung. Also in meinem Körper erwache ich zum Leben. Logischerweise erfahre ich auch in meinem Körper das Geschenk des Lebens und daher den, der mir das Leben schenkt. Und ja, so, also, oder vielleicht von einem anderen Ende her gesehen, ganz praktisch zum Beten begebe ich mich in eine bestimmte Haltung und suche eine Konzentration, um in die Stille zu kommen, zum Beispiel. Und dazu muss ich in meinem Leib in einem gewissen Maß zumindest ruhig werden oder mir bewusst werden, wie ich da bin. Ja, also wie auch immer ich bete, ob ich sitzend bete oder vielleicht auch einmal spazieren gehend, spielt das einfach eine große Rolle, wie ich mich spüre.
Wir nehmen ja eine bestimmte Haltung ein.
Genau.
Oder auch genau. Im Gottesdienst.
Und sowieso im Gottesdienst, genau. Also wenn es dann in einer Liturgie ist, dann kommt es ja dahin, da sprechen wir auch vom heiligen Spiel in der Liturgie, wo das dann auch eine Form des Ausdrucks ist, zu stehen, zu knien, ein Ankommen im Sitzen, das man auch ganz bewusst vollziehen kann. Ja, und dann gibt es natürlich Formen des Betens mit dem Leib, wo man bestimmte Körperhaltungen einnimmt. Das hat auch manchmal, also merke ich manchmal, dass das auch schön ist, das zu vermitteln, zum Beispiel auf Exerzitien, dass man das Sonnengebet in christlicher Tradition gemeinsam betet und dann bestimmte Körperhaltungen einnimmt, um einen bestimmten Gebetsgedanken zu erspüren.
Unser Gespräch hat sich ja großteils um das Thema Musiktherapie gedreht. Mhm. Zum Schluss die vorletzte Frage. Was fasziniert dich bis heute am meisten an der Musiktherapie?
Ja, ich glaube, diese Art der Begegnung über Musik und also ich empfinde es einfach als unglaubliches Privileg, dass ich zu Menschen gehen darf, die eigentlich gerade leiden, dass ich das darf, nur weil ich ein Musikinstrument mit habe Und sie sagen mir dann eh, ob ich mit ihnen in Beziehung treten darf oder nicht und ob sie das wollen oder nicht. Aber ich glaube, diese Form der Begegnung ist, was mich am meisten fasziniert. Also wo ja Martin Buber sagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Ich glaube, es ist für mich wirklich eine Chance, die sich da auftut, wirkliches Leben zu erleben.
Eben mit der Musiktherapie hilfst du Menschen und begleitest sie. Wo persönlich, also hast du Musik als deine Kraftquelle? Wo erlebst du Musik als deine Kraftquelle?
Ja, also ich kann sehr, sehr schätzen alle Momente von Live-Musik, die ich erleben darf. Also ich sage mir oft, das sollte ich viel öfter tun, in Konzerte gehen. Diese Gelegenheit ist halt relativ begrenzt, wenn man auch viel arbeitet und genau, viel unterwegs ist. Aber wann auch immer sich so eine Gelegenheit bietet, also zuletzt habe ich zum Beispiel in einer Messe erlebt, dass eine sehr gute Geigerin gespielt hat und da habe ich gemerkt, wie belebend das einfach ist und wie wunderbar, wenn mit Live-Musik jemand da einen Moment schenkt.
Schwester Katharina, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch, für diese tiefen Einblicke in deine Arbeit und in das, was du machst. Das war total spannend und wir sind auch immer wieder bei der Kunst gelandet, was ich sehr schön finde. Danke für diese Einblicke in deine Arbeit zwischen Musik, Therapie und dem Tanz, haben wir ja alles gehört, und Spiritualität. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Orden on Air, der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder auch in unsere anderen Episoden reinhört. Alle Folgen findet ihr auf www.ordensgemeinschaften.at/podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Orden on Air.